Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge She4Work, She4IT, unserem Adesso-Podcast. Heute mit mir, Vivian Schiller, und ich habe zwei wunderbare Gästinnen heute dabei von der Otto Group. Einmal Friederike und Isabel. Mögt ihr euch noch kurz vorstellen, was ihr genau bei Otto macht?
Isabel, fang doch mal an.
Genau.
Achso, ich. Okay, gut. Ich bin Isabel Ewald, vollständiger Name. Ich bin Senior Consultant Technology Strategy and Governance bei der Otto Group. Ich weiß, es ist ein irre langer Titel, aber zum Glück sind die Zeiten der gedruckten Visitenkarten auch schon lange vorbei. Also es gibt, hier wurde kein Papier verschwendet. Ich mache oder bekleide diese Position seit nunmehr etwas mehr als einem Jahr. Ich bin das, was man ein Boomerang nennt. Ich war nämlich, bevor ich vor einem Jahr zur Otto Group gekommen bzw. zurückgekommen bin, schon mal bei der Otto Group, nämlich fast 10 Jahre, allerdings in anderer Position. Ich war in der Konzernkommunikation, habe mich dort vor allem um Tech- und IT-Kommunikation beschäftigt, in der externen Kommunikation vor allem. Bin dann zwischendurch weggegangen und dann aber wiedergekommen in der ja eingangs erwähnten Position.
Ja, Mensch, oh, Isa, ich kann dir ja immer Stunden zuhören. Ich bin Friederike Fritsche. Ich bin Tech Ambassador bei Otto und ich habe die wunderbare Aufgabe, dass ich mich ganz intensiv um Tech-Themen kümmern darf, dass ich aber auch Menschen für Tech und natürlich auch für die IT bei Otto begeistern möchte. Und mein großes Herzensthema ist aber auch, mehr Frauen für die IT zu begeistern, und da sind wir auch ganz aktiv. Und Isabel weiß, wovon ich spreche, weil ich glaube, dein Herzensthema ist es auch, ne?
Absolut. Und ich kann nur unterstreichen, dass das Friederike extrem sympathisch macht, eben diese Begeisterungsarbeit, wenn man das mal so nennen kann, Menschen bei IT zu begeistern. Nicht viele Unternehmen können sich oder haben einen Tech-Ambassador oder Ambassadorin, wie in deinem Fall. Und ich finde, das machst du ziemlich toll. Das muss ja auch mal gesagt werden.
Dankeschön für das Wort hier.
Ja, und ich würde mal sagen, euch kann man auch beiden auf LinkedIn folgen. Insbesondere natürlich, Isabel, du hast es ja fast unterschlagen, dass du auch noch Podcasterin bist für Cybercrime. Da gehen wir aber gleich auch noch drauf ein. Und Friederike auf LinkedIn natürlich auch genau zu diesen Themen, die auch wahnsinnig spannend sind. Könnt ihr euch schön bei LinkedIn euch nochmal anschauen und gucken, was die beiden machen. Das ist super spannend. Aber ich würde dann ansonsten auch direkt einsteigen mit unseren 5 Fragen. Die erste Frage ist ja immer die gleiche Frage und ich bin gespannt, was ihr darauf antwortet. Frauen in der IT, wann habt ihr euch den ersten Rechner gekauft oder seid in den ersten Kontakt gekommen damit? Ja, genau. Friederike, diesmal fangen wir mit dir an.
Diesmal fange ich an. Okay. Also meinen ersten Rechner habe ich mit 15 bekommen. Und das war ganz spannend, weil ich dann gleich meinen besten Freund auch mit angerufen habe und wir haben uns zusammen hingesetzt und haben auch geschaut, wie bekommen wir denn jetzt das Internet da rein, darauf? Und das war also wirklich eine sehr aufregende Zeit. Ja. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit, dass mein Vater dann immer hochgerufen hat, Friederike, geh aus dem Internet, ich muss telefonieren. Also was für Zeit, ne? Unglaublich. Isa, wie war es bei dir?
Ja, ähnlich. Wobei bei mir geht es noch ein Stückchen weiter zurück, aber ich weiß nicht, ob das klassisch reinzählt. Also die Kindercomputer natürlich, Texas Instruments, Speak and Spell, dann hatte ich einen, der hieß Mr. X. Der hatte so einen ganz handlichen Griff. Auf jeden Fall fühlte man sich da schon total wichtig, wenn man daran rumgedoktert hat. Aber so der richtige Desktop-PC, den habe ich gar nicht käuflich erworben, den habe ich geschenkt bekommen. Das war ein Compaq. Gibt's gar nicht mehr, die Marke. Ein riesengroßer Knochen. Es gab auch dazu noch einen Nadeldrucker. Der war ungefähr so groß wie heute so ein Golf 5 oder 6 ist. Ich weiß gar nicht, was gerade die aktuelle Golf-Generation ist. Und das war ein alter, ausrangierter Computer von meinem Onkel. Der war seinerzeit Gerichtsvollzieher mit eigener Kanzlei. Ich glaube, das war 1989 oder 90. Da hat er uns den einfach geschenkt. Und damals gab es noch nichts, nicht sowas wie DSGVO oder BSI-Grundschutz. Da habe ich so alte Mandanten, Dateien oder Informationen gefunden und fand, das fühlte mich schon so ein bisschen wie eine Hackerin, dass ich die mal zutage gefördert habe. Also ich fand das ziemlich cool, an den Dingen rumzudoktern. Konnte gar nichts, aber richtig aussehen konnte man.
Aber wie spannend, ne, dass du das direkt, also ich meine, das ist ja dein Grundstein, ne? Also da zeigt sich echt wieder, wie früh man eigentlich ansetzen muss, um da so Interesse zu wecken, auch für solche Themen, ne? Und guck mal, heute mit deinem Podcast bist du genau da bei dem Thema. Wahnsinn.
Ja, da schließt sich ein Kreis, das stimmt.
Auf den Podcast gehen wir natürlich gleich auch noch ein, aber die erste Einstiegsfrage mit, wann habt ihr die ersten Berührungspunkte mit euren Rechnern gehabt? Und ich glaube, ihr habt ja jetzt auch gerade schon angefangen mit mehr Frauen in die IT zu bringen. Und ihr seid ja auch zwei Frauen, die in der IT gelandet sind. Umso mehr würde mich nochmal interessieren, wie euer Weg in die IT war. Isabel, magst du diesmal anfangen?
Mhm. Der war bei mir auf jeden Fall total serpentinartig. Das war jetzt nicht der straighte Weg, weil klar, die Geschichte könnte sich jetzt total schön lesen. Hat früh den ersten Computer bekommen, hat als Kind schon rumgedoktert. Der Weg war klar. Gar nicht mal. Also es hat mich immer fasziniert. Und ich war, glaube ich, auch auf einer AnwenderInnen-Ebene immer relativ weit vorne mit dabei. Ich habe Computer immer eher als ein Tool benutzt. Ich war auch in allen möglichen Domänen unterwegs. Ich war lange Zeit in der so-called Medienbranche, habe aber mich dort immer bewegt im Bereich Online-Kommunikation, Online-Medienproduktion. Für mich war der Computer immer das stärkste Tool. Und ich habe auch immer, glaube ich, alles rausgeholt, was geht aus diesem tollen Tool. Und es kam eher so im Laufe der Zeit, dass es irgendwann mal so weiterging, dass mich auch eher so die strategischen Themen interessiert haben. Ich bin ja auch mitten in diese Dotcom-Blase reingerutscht. Das war so die Zeit, wo ich Abi gemacht habe, angefangen habe zu studieren. Ich habe in einem Startup gearbeitet, das 3 Tage später, nachdem ich den Job angetreten habe, es schon gar nicht mehr gab. Wie gesagt, damals ist ja diese große Dotcom-Blase geplatzt. So, das war so meine Zeit. Und das war, glaube ich, eher so dieser Impuls, dass mich tatsächlich diese größeren Zusammenhänge interessiert haben. Ah, es gibt sowas wie eine Internetwirtschaft und ah, da gibt es Businesses. Und ja, das hat sich alles so entwickelt im Laufe der Zeit. Aber ich muss sagen, tatsächlich, als ich zu Otto gekommen bin und da vor allem mit diesem Thema E-Commerce in Berührung gekommen bin, ich glaube, das war so echt mein Feinschliff, definitiv.
Und du hast ja gerade gesagt, oh Gott, ich hoffe, ich krieg's jetzt noch ganz gut zusammen. Senior Consultant Technology Strategy, war's richtig ausgesprochen?
Ja, doch, sehr gut. Du kannst noch ein kleines End-Governance hinten ranpacken, aber das lasse ich auch gern mal weg.
Okay. Und was sind da deine Aufgaben da aktuell?
Die Aufgaben sind total mannigfaltig, denn wir sind eine relativ kleine Truppe in der Otto Group Holding. Das muss ich deshalb so betonen, weil es gibt ja die Otto Group mit ihren vielen Einzelunternehmen. Friederike zum Beispiel ist bei der sogenannten Otto Einzelgesellschaft oder Otto.de und die Otto Group hat viele, viele, viele hunderte Marken sozusagen, die sie vereint. Ich bin so ein bisschen in diesem Holding-Dach. Das heißt, wir haben so eine, ja, wir gucken auf den ganzen Konzern. Und wir sind, wie ich eingangs gesagt habe, eine kleinere Truppe. Wir beschäftigen uns viel mit strategischen Fragen, die vor allem sich auf IT und Technologie fokussieren. Und wir gehen eher so dahin, wo noch so ein bisschen blinde Flecken sind. Und das kann alles Mögliche sein. Das können klassische Softwareentwicklungsfragestellungen sein. Wie bekommen wir mehr Qualität in die Softwareentwicklung? Das geht bis hin in Richtung IT-Architektur. Ich bin eher in diesem Thema Tech-Driven Organization unterwegs und beschäftige mich da vor allem mit Themen, wo HR und IT zueinander kommen. Zum Beispiel das Thema IT-Fachkräftemangel ist so ein klassisches Beispiel. Und aktuell habe ich nochmal ein ganz anderes Thema, das ich aber total spannend finde. Achtung, langer Titel, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Da geht es darum, wie bekommen wir eigentlich unsere Apps und Online-Shops barrierefrei bis zum Jahr 2025. Bis dann muss es nämlich
sportlich,
gehen.
Sportlich bis 2025.
Ja, sehr sportlich. Viele denken, oh, ist ja noch lange hin. Aber ja, das ist so das, womit ich mich beschäftige. In a nutshell würde ich sagen, IT-Change-Projekte à la couleur.
Oh, das klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend und vielfältig. Da würde ich aber gleich auch nochmal direkt vielfältig übergehen zu Friederike, weil ich glaube, Corporate Influencer, Tech Ambassador, was können wir uns darunter vorstellen und wie bist du da hingekommen?
Genau, also die Frage habe ich mir auch selber gestellt und wie kommen wir da überhaupt hin und wie habe ich eigentlich meinen Weg in die IT gefunden, denn ich bin auch eigentlich eine ganz klassische Quereinsteigerin und habe mich, bevor ich zu Otto gekommen bin, vielleicht setze ich da mal an, habe ich mich immer sehr viel auch für Hightech-Ausgründung interessiert. Also ich habe ja an der Universität Göttingen promoviert im Bereich Unternehmensgründung und habe mir auch da dann schon angeschaut, also bin immer auf diesen Fokus Hightech-Gründung gegangen. Und jetzt im Nachhinein weiß ich irgendwie, da hat es mich immer hingezogen und das wollte ich immer wissen. Mich haben irgendwie andere Startups nicht interessiert. Ich wollte die Technologie-Startups haben. Und als ich dann bei Otto angefangen hatte, da war ich auch im Business Development, habe ich mir auch angeschaut, welche Geschäftsmodelle sind für Otto interessant, in Zukunft vielleicht. Und da bin ich angesprochen worden von einem Kollegen, ob ich nicht Bock habe, so ein Inhouse-Startup mitzuleiten. Und ne, mit meiner Startup-Erfahrung und mit meinem Entrepreneurship-Hintergrund war ich sofort Feuer und Flamme. Und den Satz sage ich total gerne, den haben bestimmt auch viele von mir schon gehört, kam dann von ihm, ja, ist aber in der IT, ne? Musst dir überlegen, ob du das willst. Und dann war ich so, hä, wieso denn aber? Was soll das? Herausforderung angenommen. Ich gehe da einfach rein, weil ich hatte da total Bock drauf. Ich musste da nicht groß überlegen und habe mich einfach da wiedergefunden in einem, habe dann ein Entwicklerteam geleitet und ich muss es nicht gendern, weil es waren alles Männer. Und so dieses Typische. Und habe mich aber da wiedergefunden in einem Team, die total Bock hatten, ihr Wissen zu teilen und auch irgendwie Neues zu lernen und da reinzugehen und mir das auch nochmal zu erklären. Also wenn ich mich da hinstelle und sage, ich verstehe es nicht, kannst du es mir nochmal zeigen? Da, ne, Whiteboard, Stift genommen, sofort aufgemalt und auch ein drittes Mal noch aufgemalt. Und das hat mich so begeistert. Und da habe ich angefangen, positiv von zu erzählen. Und das ist dann irgendwann auch aufgefallen oder unserem CIO auch aufgefallen. Und der sagte dann, Mensch, Friederike, hast du nicht Bock, das auch nach draußen zu tragen? Und irgendwie unsere IT-Projekte, die wir machen, und du bist ja selber gerade Leiterin eines IT-Projekts, aus der Sichtweise rauszugehen und nicht, weil dann auch die Frage gestellt wurde, ja, Friederike, wenn du das machst, ja, dann musst du aber auch in die Kommunikationsabteilung wechseln, weil du machst dann ja Kommunikation. Und da haben wir gesagt, halt, stopp. So nicht. Ich will auf jeden Fall in der IT bleiben und will ja auch authentisch über die Tech-Projekte berichten. Also ich möchte Teil davon sein, ich möchte da drin wirken, ich möchte auch sehen, was da passiert, ich möchte das durchdringen und verstehen. Und deswegen ist der Tech-Ambassador, also die Rolle, so wie ich sie verstehe, ne, es gibt ja ganz viele Versionen, jeder stellt sich was anderes drunter vor, kann ich gleich auch nochmal was zu sagen. Aber das ist halt genau das, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch wirken kann. Und ja, ich bin eine Frau und ja, ich bin Mutter und ja, ich bin Quereinsteigerin und all das kann ich halt mit bespielen und kann das damit nach draußen gehen. Und ich glaube, und da sagte ja Isa vorhin auch, es geht um den Fachkräftemangel in der IT. Wie wollen wir dem eigentlich entgegenwirken? Und es gibt eine ganz einfache Lösung. Ich meine, es gibt 96.000 offene Stellen in Deutschland in der IT und es gibt ziemlich viele Frauen da draußen, die man begeistern muss für das Thema und für den Bereich. Ne? Da gilt es halt als Unternehmen auch zu zeigen, hey, wir wollen dich und wir bieten dir das und das und komm doch zu uns. Genau, und auch nochmal zu diesem Thema, wie wird meine Rolle gesehen? Es wird auch oft immer gesprochen, ja, du bist ja Corporate Influencer zum Beispiel. Diese Ausdrucksweise mag ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich immer denke, entweder ist man, also hat einen Eindruck oder einen Einfluss auf jemanden, aber man kann sich nicht selbst als solcher bezeichnen. Und bei mir ist das Ziel jetzt nicht die Quantität an Reichweite, sondern ich will wirklich die Qualität. Also ich möchte gern und ich freue mich da mal wahnsinnig drüber, wenn ich irgendwie einen Tech-Content raushaue, dass sich dann jemand bei mir meldet und sagt, ey, ich wusste gar nicht, dass Otto das macht, das ist ja cool, ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema und wollen wir mal schnacken, wollen wir da mal in den Austausch gehen. Und das ist das, was ich möchte. Ob das jetzt, das kann ein anderes Unternehmen oder ein Startup sein und ich bringe den Input mit rein und teile das weiter, weil ich bin ja nicht die komplett alle Tech-Themen bei Otto macht, ne? Sondern ich habe dann mein Netzwerk aufgebaut und weiß, mit wem muss ich jetzt sprechen oder wen muss ich zusammenbringen. Und da sehe ich halt den riesen Mehrwert in der Rolle auch.
Ja, interessant, dass du den Namen Corporate Influencer gar nicht leiden kannst, weil du ja an sich, ich glaube, heutzutage würde man das ja als Stimme eines Unternehmens betrachten, ja. In irgendeiner Form und Weise und auch als Vorbild und was ich mich da gefragt habe, ist, also ich glaube, von uns versucht jeder irgendwie so ein bisschen aktiv auf LinkedIn zu sein. Mhm. Und ich finde das so wahnsinnig spannend, wie du das hinbekommst. Vor allem frage ich mich, wie du das zeitlich hinbekommst, mit den ganzen IT-Projekten, IT-Themen und dann noch alles aufzuarbeiten und zu posten und dann noch das Wissen aufzunehmen, aufzubereiten. Wie schaffst du das?
Ja, also ich meine, ne, es ist ja immer anspruchsvoll. Ich glaube, da kann ich wahrscheinlich euch auch fragen, ne, hier neben dem Job noch irgendwie einen Podcast hochziehen und Isa genauso, genau das Gleiche. Also ich glaube, wenn man da Passion hat oder wenn man da was bewirken will, dann macht es ja auch Spaß und dann geht's leicht von der Hand. Bei LinkedIn habe ich mir vorgenommen, nicht ganz genau immer drauf zu schauen und den Regeln zu folgen. Es gibt ja unheimlich viele Algorithmen, Themen, die man da beachten muss und so. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich möchte mich davon lossagen. Ich möchte jetzt genau das schreiben, worüber ich Lust habe und ich möchte genau das auch wiedergeben und rausgeben. Und ich glaube, wenn man das dann nicht zu ernst nimmt und also damit einfach mit Freude rangeht und ist man auch authentisch. Und dann bringt es letztendlich auch wieder mehr Wert oder mehr Wert für die anderen, die das lesen, als wenn ich mir da zu viel strategische Gedanken zu mache. Und ich glaube, das ist auch was, wofür man eigentlich auch nicht die Zeit hat. Also wenn man wirklich überlegen muss, welchen Content ich wann irgendwie produziere, klar macht man sich schon einen gewissen Contentplan, natürlich, da bin ich auch nicht von befreit. Aber zu viel, das geht gar nicht. Also ich kann nicht 24/7 irgendwie auf den Socials unterwegs sein. Und das ist auch nicht das, glaube ich, was nachher den Mehrwert dann bringen würde, ne? Also dann halt lieber wirklich in die Tech-Themen reingehen und dann darüber berichten und da rangehen. Und das ist dann auch das, was die FollowerInnen dann auch interessiert. Hoffentlich.
Also ich folge dir ja auch auf LinkedIn. Bist du auch auf anderen Kanälen dann aktiv? Genau. Oder ist LinkedIn dann LinkedIn first?
Nee, ich hab tatsächlich den Otto Tech Twitter-Account übernommen. Vom Personalmarketing, die den auch ganz wunderbar geführt haben. Aber wir haben so ein bisschen die Strategie umgestellt, weil wir gemerkt haben, dass die Profile, die persönlich geführt werden, einfach eine ganz andere Interaktionsrate haben mit unserer Zielgruppe. Also das haben wir auch gemerkt, wenn jetzt der Otto LinkedIn-Account was postet und ich habe den gleichen Inhalt, die haben ja eine viel höhere Reichweite, aber die Interaktionsrate ist bei mir 10-fach höher, weil ich einfach eine Person bin, mit der man interagieren kann. Und das Projekt haben wir bei Twitter auch angefangen und sind da auch sehr erfolgreich mit, weil man einfach sieht, nochmal andere Perspektiven sieht, vielleicht nochmal andere Inhalte sieht und auch persönlich dann in Austausch gehen kann. Genau, und den Otto-Check Twitter-Account, also das ist ein sehr schönes Instrument. Und ich habe am Anfang, so naiv ich war, dachte ich, ach, ist ja wunderbar, kann ich ja beide Inhalte so bespielen. Aber das ist es halt eben nicht. Es sind unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Ansprüchen. Und Otto Tech Twitter ist halt doch sehr spezifisch und schon sehr Deep Dive Tech. Während auf LinkedIn merke ich halt, dass sich Themen eher um Women in Tech oder eher so um Kultur, wie arbeiten wir bei Otto, wie ist es da, dass es dort interessanter ist. Aber das ist halt auch nur wieder ganz individuell meine eigenen FollowerInnen. Ne? Das kann bei wem anders dann ganz anders sein. Aber deswegen ist es bei mir ganz interessant, beide Plattformen zu haben und unterschiedliche Inhalte spielen zu können.
Ja, von Plattform und Contentplanung und verschiedenen Zielgruppen würde ich mal noch direkt auf Isabel wieder zurückkommen mit ihrem Podcast. Wir haben es ja schon gespoilert. Isabel hat einen Podcast zu Cybercrime. Also jeder, der auch Crime-Podcast gerne hört, Cybercrime ist auf jeden Fall genauso spannend wie jeglicher Real-Life-Morde und etc. Da gibt es ja wirklich ganz viele True-Crime-Geschichten und Cybercrime ist da mindestens genauso spannend. Isabel, ich habe mich gefragt, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, einen Cybercrime-Podcast zu machen? Also wirklich, also man weiß ja, True Crime, das fasziniert einen, aber wie bist du auf Cybercrime gekommen?
Oh, das habe ich auch noch nicht gehört. Da bin ich ja gespannt, was du jetzt erzählst. Die Story kenne ich auch noch nicht.
Sie ist zum Teil total banal, weil tatsächlich, wie du es gerade anmoderiert hast, Vivian, da kommen einfach zwei Dinge zusammen. Meine absolute Leidenschaft für True Crime, die übrigens schon viele, viele, viele Jahre zurückgeht, also schon weit bevor es den Zeitverbrechen-Podcast gab, also schon mit meiner Oma habe ich immer total gern True Crime-Reportagen, Krimi und so weiter geguckt und eben die Leidenschaft für Technologie. So, da könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein, aber sie hat noch ein, zwei weitere Dimensionen. Eine Idee ist das eine und manchmal muss man auch einfach auf die richtige Person treffen. Und in meinem Fall war es meine Co-Moderatorin Katrin Schröder-Jaros. Liebe Grüße an der Stelle. Katrin, ich liebe dich ganz doll. Ich habe sie getroffen bei Otto. Ich sage ja immer, die Welt ist eine Erbse und trifft sich am Ende immer bei Otto. Das ist immer faszinierend. Und ich habe Katrin auch eigentlich erst ein paar Wochen vor dem Release der ersten Folge überhaupt erst kennengelernt. Wir haben uns getroffen und uns sofort ineinander verguckt. Das klingt jetzt irgendwie cringe. Also es war sofort eine totale Sympathie da. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass wir im gleichen, sehr kleinen Hamburger Vorort wohnen, uns dort aber nie begegnet sind. Und dann kam Corona. Plötzlich hatte man sehr viel Zeit. Und eben diese räumliche Nähe hat dazu geführt, dass wir angefangen haben, mit unseren Hunden spazieren zu gehen, einfach mal ins Gespräch zu kommen, uns kennenzulernen. Und irgendwie war relativ schnell klar. Also wenn ich mit jemandem einen Cybercrime-Podcast würde machen wollen, dann nur mit ihr. Und lustigerweise schlummerte diese Idee in ihr irgendwie auch schon ganz lange drin. Und dann stellte sich auch noch heraus, dass wir dieselben Bücher gelesen haben zu dem Thema, die irgendwie kein Schwein kennt, aber wir haben sie gelesen. Und es war irgendwann, es lag einfach auf der Hand. Also komm, wir haben da irgendwie Lust drauf. Ich habe ja mich in dem Thema Podcast schon so ein bisschen ausprobiert, weil ich von der Otto Group eingangs auch den Corporate Podcast mit initiiert habe. Das war mein Übungsfeld auf eine gewisse Art und Weise. Und irgendwie kam das alles zusammen. Und ja, tatsächlich, die Idee ist geboren und ein paar Wochen danach war die erste Folge online. Ich möchte jetzt nicht Werbung für diese erste Folge machen, weil
auch die suche ich gleich schon.
Ich glaube, Vivian, du wirst es sicherlich unterschreiben, aber so Podcasts sind so die Art Projekte, an denen man wirklich wächst, vor allem an sich selbst wächst. Man wird immer professioneller, es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Aber was ich eben sagen möchte, die Idee war halt da und manchmal sind es einfach die Menschen. Und mit Katrin habe ich einfach die perfekte Partnerin gefunden, um das zu machen. Ja, das ist natürlich auch total schön, dass auch so eine Freundschaft da drumherum entstanden ist irgendwie, die mit jeder Folge immer fester wird, auf jeden Fall.
Wenn du keine Werbung für die erste Folge machen möchtest, dann mache ich mal Werbung für eine Folge, die mir sehr im Kopf geblieben ist. Und ich weiß leider nicht mehr genau, wie sie heißt, aber es war auf jeden Fall die Geschichte, wie Eltern im Internet agieren. Und eine Story war, dass ein Vater nicht wollte, dass sein Kind irgendein Videospiel spielt und hat einen Killer engagiert, der die Figur die ganze Zeit killt, damit das Kind keine Lust mehr hat, dieses Spiel zu spielen.
Ich weiß genau, welche Folge du meinst. Das ist die Folge heißt Miese Väter. Ja. Miese Väter, die Folge, die nach Miese Mütter kam, ist persönlich eine meiner Lieblingsfolgen ist. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz dazu ergänzend sagen, weil du das auch so schön angedeutet hast. Wir sind als klassischer Cybercrime-Podcast tatsächlich gestartet. Mittlerweile tue ich mich selbst auch so ein bisschen schwer, so wie Friederike sich schwer tut mit dem Begriff des Influencers, tue ich mich mittlerweile, ja nicht schwer, aber ich möchte anmerken, es ist schon mehr als ein reiner Cybercrime-Podcast, weil wir relativ früh gemerkt haben, dass Cybercrime immer total ein krasses Bild auch liefert darauf, wie eine Gesellschaft tickt oder eine Digitalgesellschaft tickt. Deshalb haben wir uns auch irgendwann umbenannt. Wir nennen uns immer den Cybercrime Gesellschaftspodcast. So dieser Dreiklang, Cybercrime und Gesellschaft, weil wie gesagt, hinter jedem Delikt, ob jetzt im virtuellen oder im analogen Raum, ist auch irgendwo eine Komponente mit drin, die ganz viel über uns als Gesellschaft aussagt. Und entsprechend hat sich auch unser Podcast inhaltlich entwickelt, dass wir immer nicht mehr über den klassischen Hackerangriff sprechen oder irgendeinen Hacker porträtieren, uns rein auf dieses Delikt fokussieren, sondern immer auch den Scope öffnen und immer so gucken, okay, was passiert denn auch darüber hinaus? Also was sagt das über uns aus? Und es sagt eine Menge über uns aus. Mhm. Wie man eben an diesem Beispiel miese Väter, miese Mütter, neulich hatten wir die miesen Scammer, wir planen auch die miesen Omis.
Oh, der wird bestimmt richtig witzig, miese Omis, also wirklich bei den
Der wird super, weil wir da unsere Mütter vors Mikro holen, die auch schon Omis sind, weil wir auch beide auch Kinder haben, natürlich.
Ja.
Genau.
Ach, interessant. Ja, letztens kam auch der Digitalbarometer raus. Ich weiß nicht, ob ihr von dem ja auch mitbekommen habt, wahrscheinlich schon. Und ich fand es interessant, dass ausgewertet wurde, wie Eltern mit ihren Kindern im Internet umgehen in Bezug auf Cybercrime, Cybermobbing und Co. Aber es wurde nicht darauf eingegangen, wie Eltern mit ihren Eltern umgehen. Das würde mich ja genauso interessieren, weil ich glaube, da gibt es auch noch ganz viel Aufholbedarf.
Hm. Ja. Ja.
Isa schreibt schon mal für die nächste Folge hier.
Genau. Ich bin gespannt. Der Podcast heißt übrigens auch Mind the Tech. Wir reden ja die ganze Zeit über den Podcast. Ich denke mal, wenn man deinen Namen eingibt im jeglichen Podcast-Format, wird man das auch finden. Aber wir wollen natürlich den Namen hier nicht auch verschweigen.
Vielen Dank. Werbung Ende.
Ja, irgendwann sind auch unsere Ski4IT-Folgen vorbei. Dann muss man sich ja den nächsten Podcast anhören.
Genau. Auf jeden Fall.
Genau. Friederike, auch nochmal zu dir. Wir haben ja auch gerade über die verschiedenen Plattformen gesprochen. Welche Plattform macht dir denn eigentlich am meisten Spaß?
Oh, das kann ich jetzt hier öffentlich sagen, ruhig, ne? Also ich muss schon sagen, dass ich gerne viel rede und deshalb bin ich bei LinkedIn einfach besser aufgehoben. Bei Twitter, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, da schnell irgendwie auf den Punkt zu kommen, muss man auch lernen. Habe ich auch, also mittlerweile funktioniert es, finde ich, auch ganz gut. Aber auf LinkedIn ist es doch nochmal dadurch, dass die teilnehmen, also die Menschen, die einfach unterwegs sind, glaube ich, dadurch, dass sie mit Klarnamen auch unterwegs sind, ist es irgendwie nochmal ein interessanterer Austausch, der da stattfindet. Also auf Twitter habe ich schon, gibt es ja schon ab und zu dann auch Kommentare, die da ein bisschen mehr unter die Gürtellinie gehen. Das ist einfach der Unterschied. Aber Twitter macht halt Spaß, weil es auch sehr schnelllebig einfach ist, ne? Also manche sagen auch, jetzt habe ich was produziert und es ist gar nicht mehr da. Aber es ist auch eben ganz, also gibt dadurch auch Möglichkeiten, schnell Themen zu platzieren und schnell mit reinzubringen. Und das ist auch total spannend. Also beides hat so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, auf LinkedIn bin ich ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen wohler, weil ich einfach mehr ausführlicher in den Austausch gehen kann.
Ja. Ich glaube, die Gefahr, auch irgendwelchen Social Bots irgendwie zu unterliegen, ja, ist ja auch ein genau. bisschen geringer.
Da spricht die Cybercrime-Expertin.
Ja, aber was ich auch so toll an euch beiden finde, ist, ihr seid so tolle Vorbilder, auch für Frauen in der IT. Und ihr habt es auch gerade schon gesagt, ihr engagiert euch ja auch dafür, mehr Frauen für die IT zu begeistern. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also bei mir war es von der Schule auf ja auch nicht, dass IT überhaupt in Frage gekommen wäre. Es war gar nicht in meinem Sinn überhaupt darüber nachzudenken, ob ich nach der Schule in die IT-Richtung gehe. Und soweit ich das jetzt rausgehört habe, habt ihr euch ja auch erst später für diesen Weg entschieden und nicht nach der Schule. Ich weiß, diese Frage haben wir gar nicht vorbereitet, aber war das bei euch ähnlich, dass ihr einfach gar nicht drüber gedacht hattet oder ein anderes Bild von der IT hattet?
Die Frage muss ich direkt an Isa spielen, weil Isa hatte ja die Situation, dass sie in der IT ja angefangen hat und dann nur so in Männergesichter geschaut hat, ne? Und das hat ja auch was mit ihr gemacht und hat ja auch einiges losgetreten bei uns. Also von daher würde ich da direkt die Einleitung machen und direkt mal dich überspielen.
Ah, Friederike, die Queen der Cliffhanger hier. muss ich dich ein Stück weit korrigieren, Vivian, so schwer mir das fällt. Aber tatsächlich habe ich mich gleich nach dem Abitur, das war bei mir im Jahr 1999, habe ich mich tatsächlich reingestürzt. Und ich glaube, das war mein großer Fehler. Ist übrigens auch eine Kernbotschaft, die ich meinem Sohn, der ist 13 Jahre alt, auch mitgebe. Bitte, bitte, lass dir Zeit. Entdecke bitte erstmal die Welt, weil ich habe mich direkt in das Abenteuer IT gestürzt. Ich bin an die Fachhochschule gegangen und habe dort, es war jetzt kein klassischer IT-Studiengang, aber ich habe einen Ingenieurstudiengang gestartet. Und da habe ich, wie Friederike gesagt hat, ausschließlich in Männergesichter geblickt. Und auch wenn 1999 eine Weile her ist, da gab es auch schon Computer. Also da war es schon, auch ein Ingenieurstudiengang schon digital genug, dass man sagen kann, das ist schon zur Hälfte IT gewesen. Und ja, das war ein erschreckendes Erlebnis. Gar nicht so sehr die Tatsache, dass man dann nur in Männergesichter geguckt hat. Die waren ja auch total nett. Aber es war das Fehlen von weiblichen Role Models, ja. Und möglicherweise auch dem ein oder anderen vielleicht Förderprogramm, einem eigenen Raum, wo man tatsächlich Themen platzieren kann, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Es war eher das Fehlen eben einer solchen Entität oder einer solchen Einheit, die mich tatsächlich davon abgehalten hat und mich leider, ich habe die dümmste Entscheidung ever getroffen, ich habe dann das Studium abgebrochen.
Oh nein.
Und bin dann erstmal komplett umgesattelt. Ich habe dann erstmal auf eine Geisteswissenschaft gesetzt und habe mich dann, deshalb eingangs auch dieser serpentinartige Weg, mich tatsächlich eher über diese AnwenderInnen-Ebene wieder reingefräst, weil es hat mich ehrlich gesagt nie losgelassen. Ich habe mich immer schon für IT begeistert. Aber damals waren die Wege noch nicht so flexibel wie heute. Damals gab es keine Tech-Ambassadorin, die mich zum Beispiel erreicht hätte, die ich zum Vorbild hätte nehmen können. Es gab nichts dergleichen irgendwie. Und deshalb, ich werde jetzt nicht sagen, ich bin ein Opfer meiner Zeit oder so, ganz so ist es halt nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich damals als noch junges, etwas zurückhaltenderes Mädel, jetzt nicht vom Lande, aber noch so ein bisschen, ja, die große Welt noch vor sich und sich etwas klein fühlend. Wenn ich so etwas gehabt hätte, dann hätte ich etwas gehabt, was mir irgendwie Kraft gegeben hätte, was mich motiviert hätte. Und als ich dann, jetzt bin ich mal die Queen der Cliffhanger, dann später mal so vor etwa 5 Jahren gemerkt habe, wir sind überhaupt kein Stück weiter. Wir sind jetzt, ich beziehe mich jetzt mal auf Otto, das Thema Fachkräftemangel in der IT. Irgendwie war da so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wir müssen doch mal weiter sein. So, das kann doch nicht sein. Und da ging bei mir so ein bisschen diese Idee los, man könnte doch mal was tun, weil gerade weil mich persönlich dieses Thema IT interessiert hat und ich auch irgendwie da immer vorankommen wollte und ich mal einfach mal aus Spaß angefangen habe, nach Feierabend so ein bisschen programmieren zu lernen, habe ich irgendwie gemerkt, oh krass, das ist ja wirklich nicht die Rocket Science, wie viele mal versuchen uns das irgendwie weiß zu machen. Wenn das bei mir so einfach geht, ja, und ich bin, weiß Gott, nicht die einzige Frau, die neugierig ist und die Bock hat und die so eine Lust auf Veränderungen hat und Lust hat, an sich zu arbeiten. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass es in so einer Organisation wie Otto, beziehungsweise der Otto Group, es auch andere wie mich gibt. Und da habe ich mir einfach überlegt, ich klopfe jetzt einfach mal an Türen. Ich gehe jetzt einfach mal völlig ungefragt mit einem Konzept in der Hosentasche zu ja Leuten, die in so Entscheidungspositionen sind und werbe doch einfach mal dafür. Und eigentlich war eine ganz, ganz andere Idee in meinem Hinterkopf, aber long story short, dadurch ist die Developer entstanden, die ja wir dann im Rahmen des tollen Frauennetzwerks, das wir bei Otto haben, bei der Otto Group haben, Plan F heißt das, da gab es zum Glück die nötigen Ressourcen, um sowas dann auch auf die Beine zu stellen. Developer ist, ja, wie nennen wir das immer, Friederike? Das ist eine Women in Tech eventbasiertes, genau, Konferenzformat. Ja. Genau, so nennen wir das. So ist die halt entstanden. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was die Eingangsfrage war. Aber du wirst es schon reinbewegen. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich, glaube ich, auch zu Friederike rübergeben kann, weil ich habe so ein bisschen diese Anschubfinanzierung geleistet, zusammen mit dem tollen Team bei Plan F. Also es ist nicht mein Projekt, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich war halt eine Gründungsmutter sozusagen. Liebe Grüße an Jessica de la Fuente Torres an der Stelle, die das irgendwie so angestoßen hat, aber auf so ein nächstes Level. Das muss ich ganz klar sagen, hat Friederike das gehoben.
Friederike mit Jessie zusammen, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ganz lieb, dass du das so nett anleitest, aber ich finde, es ist ja immer die Sache so, man muss wirklich mutig sein und was lostreten und loslaufen und was verändern wollen. Ne? Also dieser Drang, den Isa da hatte, zu sagen so, ich will jetzt was verändern. Es kann doch nicht sein, dass jetzt hier vor 5 Jahren, dass es immer noch genauso ist und wir hier immer noch nicht diverser geworden sind. Und dieses Engagement hat sich halt total ausgezahlt und ihr habt dann ja die erste Developer auch gemacht. Ich glaube, sie waren innerhalb von 2 Stunden ausgebucht, ne? So, wenn ich mich erinnere. Also recht schnell. Oh. Und genau, und dann hattest du ja vorhin erzählt, du hast einmal einen kleinen Ausflug gemacht, bist jetzt als Boomerang zurückgekommen. Aber in der Zeit habe ich versucht, so ein bisschen habe ich versucht, in den Fußstapfen zu treten. Und hab das mit Jessie, die mir da sehr geholfen hat natürlich, haben wir das zusammen großgezogen und haben dann, ich glaube, Event 5 und 6 durchgeführt. Und auch da haben wir wieder gemerkt, es gibt so viele Frauen, die in den Sessions sitzen und die aber eigentlich schon 5, 6 Jahre auch Berufserfahrung haben, und die gar nicht unbedingt Anfängerinnen sind, sondern die einfach auch so diese Netzwerkgedanken fördern wollen und die auch sagen, ich möchte dabei sein und ich möchte mich irgendwie so im Netzwerk anschließen und ich möchte mich austauschen mit anderen und schauen, wie die das gemacht haben. Also es ist das eine, erstmal Lust zu machen auf das Thema, so ein bisschen auch eine Spielwiese zu bieten und zu sagen, da sind Sessions, probiert euch einfach aus, geht einfach rein, ihr braucht 0 Vorkenntnisse. Und dann aber auch zu sagen, vernetzt euch, ne? Und was Isa vorhin auch gesagt hat, es braucht halt Role Models, weswegen wir auch immer gucken, dass auch die Coaches, dass wir auch weibliche Coaches haben. Und Isa kann das bestätigen und Jessie auch, wir sind halt in so einer totalen, ihr wahrscheinlich auch, ne? In so einer totalen Women in Tech Bubble. Und immer, wenn ich gefragt werde, so, ja, es gibt ja keine Frauen, dann sage ich immer so, was? Um mich rum sind nur Frauen in Tech. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Fragt mich, ich kann euch hier Leute empfehlen. Und das ist halt das Schöne, dass da so eine Community draus entstanden ist. Und dass ich einfach generell gerade merke, dass auch andere Netzwerke da so aktiv werden und dass es immer mehr Netzwerke gibt und dass es auch überhaupt keinen Ellbogengetue gibt dazwischen den Netzwerken, sondern dass alle sagen, hey, komm, ich nehme dich mit rein. Ne? Zum Beispiel hier jetzt heute auch. Wir haben hier, du hast einen Podcast und lädst eine andere Podcasterin ein und machst auch noch Werbung für den Podcast. Und ich finde, das ist halt so ein schönes Gefühl, was man irgendwie hat in der ganzen Szene. Und jetzt noch ganz kurz zu der Entwicklung, die Developer gemacht hat, die Isa gerade angesprochen hat. Wir haben dann gemerkt, Mensch, das ist ein Riesen-Event geworden. Mit jedem Mal kommen mehr Leute dazu, mehr Coaches, mehr Sessions. Und wir haben das ja alle neben unseren Jobs gemacht, ne? Also noch dazu und haben das aus dem Netzwerk heraus gemacht. Und wir konnten dann irgendwann unsere Vorstände davon überzeugen, so das muss jetzt mal richtig ordentlich hier in die Linie übergehen. Und jetzt haben wir die erste Developer, wurde jetzt durchgeführt von Friederike Müller und Sophie, die hier die große Chance hatten und die große Möglichkeit haben, dass sie halt aus ihrem Job heraus das Ganze organisieren dürfen, mit Support der Organisation. Und ich finde, das ist halt eine Riesenentwicklung, die die Developer gemacht hat. Und da gucken auch andere Netzwerke, Mensch, wie habt ihr das geschafft, dass ihr ein Projekt, was aus einem Need dann in ein Netzwerk gegangen ist, da weiterentwickelt wurde und wo dann das Unternehmen gesagt hat, das ist uns so wichtig, das Thema, das müssen wir hiermit unterstützen und das können wir auch. Und da freuen wir uns halt wahnsinnig drüber und sind total stolz, ne? Über den Weg, den die Developer gemacht hat. Also das Baby, was Isa hier mit auf die Welt gebracht hat, wird jetzt langsam erwachsen. Und da gucken wir natürlich auch, wie können wir weiter in die Weiterentwicklung gehen, wenn die wirklich so 2 Tage da durchgelaufen sind, on fire geraten sind und sagen, so, und wie geht's jetzt weiter? Und da gibt's ja auch unheimlich coole Bootcamp-Initiativen schon. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und eine Sache wollte ich noch sagen und dann höre ich auch auf mit meinem Redeschwall, dass IT und Fachbereich wachsen ja zusammen. Das heißt, wenn ich heute sage, eine Quereinsteigerin in der IT, die muss ja nicht programmieren können, die muss ja nicht als Entwicklerin anfangen, sondern die kann ja auch ganz normal, vielleicht macht sie woanders Projektmanagement und geht dann als Product Ownerin in die IT und wird halt Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Oder sie ist vorher Buchhalterin, nimmt sich viel, also umgibt sich viel mit Zahlen und wird dann Data Scientistin. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da als Quereinsteigerin reinzugehen. Das ist, also da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch zig Sachen aufführen, aber diese Ängste abzubauen und diese Barriere abzubauen, dass man immer denkt, oh, du bist in der IT, ah, dann kannst du ja programmieren. Nein, absolut nicht.
Ganz also, genau. Ja, bevor, Isabel, du darfst gleich nochmal noch mal rein, aber ich glaube, die Frage, die jetzt der Zielgruppe bestimmt unter den Nägeln brennt, die Developer. Wer ist die Zielgruppe? Ist das für alle öffentlich zugänglich oder nur für intern für Otto?
So, ich, willst du?
Ach, ich würde es mal an mich reißen und noch mal kurz die 2,50 Mark unterbringen, die ich, genau. die ich eben noch mal kurz einwerfen wollte. Ich wollte nur ergänzend sagen, und da spricht die Tech-Strategin aus mir, Business ist Tech und Tech ist Business. Also wie Friederike auch gesagt hat, es verschmilzt immer mehr miteinander. Irgendwann werden wir sowieso nicht mehr von dem klassischen IT-Job sprechen. Aber umso wichtiger ist es, einfach frühzeitig zu sensibilisieren. Eben aber auch nicht nur Frauen, um auch auf deine genau. Frage einzugehen, an wen sich die Developer richtet. Natürlich primär ist die Zielgruppe Frauen, ganz klar. Das sind die wir am meisten erreichen wollen, am ehesten erreichen wollen. Aber wer wären wir denn als Organisatorinnen oder Initiatorinnen zu sagen, wir wollen Diversität und klammern dann aber die Männer aus? Jeder ist willkommen, jede ist willkommen. Männlich, weiblich, divers. Whatever, whoever. Auch Kinder, Jugendliche, für die haben wir ja auch, oder gibt es ja ein Sonderprogramm, spezielle Angebote. Also erstmal grundsätzlich ist jeder bei der Developer willkommen. Aber natürlich haben die Organisatorinnen ein Auge darauf, dass natürlich der Kern sozusagen, die Kernzielgruppe erreicht wird. Das sind halt allen voran Frauen. Aber da muss eigentlich, also ich meine, straf mich lügen, Friederike, ich glaube, da muss man gar nicht so viele künstliche Metriken anwenden, dass das pendelt sich sowieso auch immer dann entsprechend ein. Das ist vielleicht so ein bisschen eher so ein Wunsch sogar, den ich äußern würde. Der bezieht sich noch nicht mal ausschließlich auf die Developer, sondern auf alle Formate dieser Art. Männer, traut euch doch. Ihr weiß nicht.
Kommt
doch
mit dazu.
Wo seid ihr denn?
Genau, also das ist ja genau der Punkt. Ne? Also man findet sich ja ganz oft in dieser Diskussion wieder, ja, Frauen sind ja auch besser oder das ist ja besser oder da sind Männer besser. Und ich finde, diese Diskussion, die sollte man also einfach mal ad acta legen, weil darum geht's nicht. Es geht um diverse Teams und wir wollen diverser werden. Und natürlich sprechen wir jetzt gerade vermehrt Frauen an, weil wir einfach zu wenig Frauen haben. Und es gibt ja, Diversität hat ja einfach noch viel weitere Aspekte. Wir hatten auch ganz toll bei der Developer einen Coach, Ü60, der eben auch sich nochmal hat umschulen lassen und jetzt selber als Coach aktiv war. Also auch gerade Alter spielt eine Rolle, ne? Herkunft, Geschlecht. Also es ist so facettenreich und das ist das Ziel. Und ich glaube, das ist halt, und wenn man es dann was so sagt, ist, Isa sagt es ja eben auch, wenn man den Business-Gedanken im Hinterkopf hat, allein das ist halt auch einfach ein super Argument für alle, die irgendwie in ihren Unternehmen solche Themen vorantreiben wollen. Denn IT kann ja auch nur gute Produkte hervorbringen für eine heterogene Zielgruppe, wenn auch die, die das machen, heterogen zusammengesetzt sind. Und das sind immer so Argumente, die wir damit irgendwie auf den Weg geben können und sagen können, so, hey, wenn ihr auf der einen Seite nicht weiterkommt, damit müsst ihr auf jeden Fall weiterkommen, weil das ist das, wo es in Zukunft auch hingeht. Und dann baut man einfach Produkte an der Zielgruppe vorbei, wenn man das nicht mit bedenkt.
An der Stelle kann ich ja vielleicht noch mal so einen ganz tief sitzenden Wunsch äußern.
Gerne.
Den platziere ich hier einfach mal ganz elegant bei dir, Friederike. Ich lege den einfach mal dahin.
Okay. Greifen mir sowieso, weiß ich jetzt schon.
Aber zum Beispiel, worüber wir ja auch immer laut nachgedacht haben und worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, weil ich es einfach viel zu wenig sehe, ist auch mal entsprechende Angebote für Menschen mit Handicap auch mal einfach mal anzubieten. So, wann kommen denn die ersten Sessions, die sich explizit an Gehörlose richten? Ne? Also sowas würde ich mir zum Beispiel wünschen. Ich weiß, da seid ihr dran. Das ist, also es gibt noch ganz, ganz viele Ebenen, wo man noch sich hin entwickeln kann und wo noch Steigerungspotenzial ist. Aber das ist das Tolle. Ich weiß genau, dass diese Themen gesehen werden, platziert sind und wahrscheinlich arbeitet ihr sowieso schon.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist total spannend, weil ich da auch gerade im Austausch war mit jemandem, der sich bei Google da ganz intensiv für engagiert. Und da haben wir auch gefragt, wie macht ihr das? Wie geht es los? Und so ein ganz, ganz tolles Role Model. Ich werde demnächst auch mal auf LinkedIn darüber berichten. Also von daher ist das Thema, hast du super, eine super Vorlage gerade gemacht, Isa. Aber genau das ist halt das Ding, wir wollen halt alle mitdenken und es soll keiner ausgeschlossen, sich keiner ausgeschlossen fühlen und da muss es, also das ist gar kein, da braucht man gar nicht drüber reden, ne? Das ist so der Weg, wo es, das ist das Ziel und aber wenn wir jetzt über Ziele und ich das gerade nochmal anspreche, der Punkt bei uns ist eben, und da hat man immer ganz oft das Gefühl, dass Leuten die Kinnlade runterfällt. Unser CEO hat ja gesagt, er möchte gern 50% der neu zusetzenden Stellen mit Frauen besetzen in der IT. Und da haben erstmal alle ganz schön geguckt und geschluckt und gesagt, wie soll das denn funktionieren? Es gibt doch keine, die wollen das gar nicht. Oder es sind nur, also da kam dann wirklich so ein Bullshit-Bingo um die Ecke. Ich könnte euch noch ein paar Sätze davon erzählen, dann würde ich hier wieder ausschweifen. Aber genau so muss es halt passieren. Man muss halt Ansagen machen, die, vielleicht erreichen wir das nicht. Das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass wir das jetzt sofort erreichen. Aber wenn man wirklich was verändern will, dann muss man ein bisschen größer denken und dann bewegt man die Leute auch und dann kann man schauen, welche Instrumente gibt es, um halt mehr Frauen für die IT zu begeistern oder für unsere IT im Speziellen zu begeistern. Und ich glaube auch nicht, dass es da den einen goldenen Weg gibt, sondern dass man halt eben so ein Portfolio haben muss aus verschiedenen Instrumenten, die dann an der einen Stelle greifen oder an der anderen oder jemand erlebt davon drei und sagt dann, ja, er möchte das. Denn wir haben ja auch ganz tolle Erfolgsstories bei uns, die Developer durchlaufen haben und jetzt bei uns wirklich auch als Entwicklerinnen arbeiten. Und das ist dann halt das Schöne, das zu sehen, ne, am Ende.
Ja, also ich kann auch nur empfehlen, guckt euch das gerne mal an. Ich glaube, die nächste Veranstaltung ist ja bestimmt schon auch geplant. Und ich kann nur sagen, wow, ihr seid ja richtig im Flow bei euch in dem Gespräch. Vielleicht solltet ihr auch einfach nochmal einen Podcast machen. Ich könnte euch stundenlang zuhören, wie ihr euch die Bälle hin und her werft und das nächste spannende Thema anreißt. Wirklich, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ja, aber vielen Dank. Genau, falls ihr noch jetzt noch was ganz Wichtiges loswerden wollt, könnt ihr das jetzt noch tun. Habt ihr noch irgendwelche Punkte, die wir noch nicht besprochen haben? Oder fängt gleich der Flow nochmal bei euch an?
Nicht, dass wir gleich wieder minutenlang reden und wir kein Ende finden. Nein, keine Sorge, wir kommen schnell zum Ende. Also was du gerade gesagt hast, nächstes Event ist schon in Planung. Machen wir diesmal zusammen mit Bosch, Siemens, Rossmann und der Allianz. Also auch andere Unternehmen werden darauf aufmerksam und schließen sich an. Das wird wahrscheinlich Anfang Juni stattfinden. Aber wir werden zwischendurch auch noch Meetups machen, um eben auch den Netzwerkgedanken da zu fördern. Also da bleibt einfach dabei, folgt uns auf LinkedIn und dann bekommt ihr die Info dazu. Und jetzt gebe ich nochmal an Isa ab.
Ich grüße meine Tante Renate.
Lieben Gruß an Tante Renate. Nein, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und ich bin da auch total bei euch. Wir haben auch einfach zu wenig Frauen in der IT und es bringt ja auch gar nichts, dass man nur Insellösungen schafft. Ich glaube, das ist ein ganz gesellschaftliches Problem, was wir angehen müssen. Und ich glaube, wenn da viele Initiativen unterstützen und gerade wie bei euch bei der Developer, da sind ganz viele große Firmen dabei, die auch mit einsteigen, weil sie auch erkannt haben, dass wir da etwas tun müssen. Von daher kann man da, glaube ich, gemeinsam zusammenwachsen und was bewegen. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich freue mich, wenn ich demnächst noch was bei euch höre und folge den beiden auf jeden Fall auf LinkedIn.